Nach meinem Abitur musste ich zur Bundeswehr und meinen damals waren es 15-monatigen Wehrdienst ableisten. In den ersten 3 Monaten war die Ausbildung so konzipiert, dass man eine sogenannte Grundausbildung gemacht hat. Ich war zusammen mit 5 weiteren Kameraden in einer Stube eingeteilt. Und uns, meine Kameraden und mir, verband eine Sache ganz besonders. Wir hatten keine besonders große Lust, bei der Bundeswehr zu sein. Wir waren ja zwangsverpflichtet, wir haben es nicht freiwillig gemacht und wir haben alle gemerkt nach der ersten Minute, wir hätten lieber Zivildienst machen sollen. Zur Grundausbildung gehörte auch eine 48-Stunden-Übung dazu. Die sollte in diesen 3 Monaten kommen, aber man wusste nicht genau, wann die kommen würde. Und damit es besonders realistisch war, hat man sie so konzipiert, dass es halt ganz plötzlich kam. Genau wie beim Angriff, wo man sich ja das nicht aussuchen kann, wann der Feind kommt, musste man immer parat sein. Und diese 48-Stunden-Übung lief so aus, wenn dann der Alarm kam, dann mussten wir Soldaten innerhalb einer halben Stunde unseren ganzen Spind verpackt haben. Also alles, was überflüssig kam, kam in 2 große Säcke rein. Dann das, was wir für diese 48 oder mehrere Tage an Klamotten gebraucht haben und an Essen, das mussten wir in unserem Kampfrucksack einpacken. Und dann mussten wir noch in Kampfausrüstung, Stahlhelm, Gewehr, dann wirklich abmarschbereit sein. Wir hatten eine halbe Stunde Zeit. Das ging sehr schnell. Und dann, wenn der Alarm dann, also der kam ja dann, dann hatte man Zeit und dann ging es los, dann musste man losmarschieren. Und das war wirklich 2 Tage lang, kilometerlanger Fußmarsch, kämpfen, übernachten im Freien in ganz einfachen Zelten, essen aus Paketen. Ja, das war kein so eine spannende Sache. Und es war so, dass bevor diese 48-Stunden-Übung angekündigt war, gab es immer wieder Gerüchte. Manchmal habe ich so vermutet, die Offiziere haben das bewusst gemacht, um uns in einer gewissen Spannung zu halten. Und manche Kameraden, also hieß es immer, oh, heute Abend kommt die 48-Stunden-Übung. Und manche Leute aus der anderen Stuben, die sind dann hingegangen, haben schon ihren Spind verpackt, weil sie dachten, dann sind wir startklar. Das Problem bei ihnen war nur, wenn der Alarm dann Falschalarm war, konnten sie ja alles am nächsten Morgen auspacken. Und ich weiß, also meine Kameraden und ich, wir haben das schon, uns ging das so, dass wir eigentlich schon dachten, ist alles Quatsch, die kommt gar nicht. Die wollen uns nur in der Bereitschaft lassen, dass wir bereit sind, aber komm, vergiss das. Und ich denke, kann mich an einen Abend erinnern, da kam wieder das Gerücht, heute Abend kommt diese 48-Stunden-Übung. Aber unsere Stube nahm das nicht besonders wahr. Wir haben das nicht ernst genommen. Wir gingen nicht früh schlafen, sondern wir tranken zusammen ein paar Bier. Und weil es kurz vor Weihnachten war, haben wir ein paar lustige Fotos gemacht, indem wir unser Stahlhelm aufgezogen haben, die Notfallkerze oben drauf und angesteckt haben. Wie so ein Weihnachtsbaum mit 6 Kerzen. Das waren lustige Fotos. Und dann irgendwann gegen 1 Uhr nachts, wir waren todmüde, sind wir ins Bett gefallen. Was soll ich euch sagen? 2 Stunden später kam der Alarm. Und ich kann euch nicht erklären, dass das mit völliger Übermüdung, zu viel Alkohol im Blut und diese 48 Stunden, die uns wirklich alles abverlangt haben, es war der Horror. Als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe und diesen Text aus Lukas 12 gehört habe, da musste ich sagen, Mann, das war ja so ganz ähnlich wie diese 48-Stunden-Übung. Also Jesus versichert uns, dass er auf jeden Fall kommen wird. Aber er verrät uns nicht, wann er wiederkommt. Aber er sagt uns, hier kommt, seid bereit. Ihr müsst wissen, ich komme und macht euch bereit. Und deswegen war so mein erster Gedanke dazu, sei vorbereitet. Jesus sagt, ihr sollt so leben wie Diener, die darauf warten, dass ihr Herr vor einer Hochzeit zurückkommt. Seid wie sie dienstbereit und lasst eure Hüften umgürtet und eure Lampen brennend sein. Wenn ihr Herr zurückkommt und klopft, können sie ihm schnell öffnen. Vielleicht kommt er gegen Mitternacht oder sogar noch später. Das, was Jesus hier erklärt, ist eine Hochzeit, eine orientalische Hochzeit. Wenn im Orient ein Hausherr, ein Chef eines Hauses heiratete, dann sollten seine Diener vorbereitet sein, wenn die Hochzeit vorbei ist, dass er dann nach Hause kam. Aber wir müssen uns vorstellen, das war nicht so einfach für die Diener, die da gewartet haben. Denn so eine Hochzeit ging nicht wie bei uns von Samstagnachmittag bis vielleicht Sonntag früh, sondern das konnte sich über mehrere Tage hinziehen. Und die Diener wussten die gesamte Zeit nicht, wann kommt denn mein Herr jetzt wieder? Aber sie mussten vorbereitet sein. Und die konnten sich nicht in der Jogginghose mit Chips vom Fernseher abhängen und sagen, mal gucken, wann mein Chef kommt, wenn er klingelt, dann gehen wir halt dahin. Nein, sie mussten richtig gekleidet sein. Und jederzeit mussten sie parat sein. Sie mussten wirklich fit sein und sagen, jetzt kommt der Chef und dann bin ich da. Und da ist man wie aus dem Ei gepellt, hat man seinen Chef begrüßt. In dem Zusammenhang sagt Jesus, und ich habe jetzt nicht Hoffnung für alle, sondern eine ältere Übersetzung genommen, weil es einfach genauer ist, um auch Hoffnung für alle lässt jetzt diese Umschreibung weg, weil es nicht verständlich ist heute. Aber ich habe es reingenommen, möchte es kurz erklären. Und Jesus sagt, lasst eure Hüften umgürtet sein. Was meint denn das, dass die Hüften umgürtet sind? Damals wie heute hatten Männer im Orient lange Gewänder, die tragen sie heute, das sind so Kaftan, das habt ihr schon gesehen. Und die waren aber so lang, dass sie bis zum Boden gereicht sind. Und wenn die jetzt laufen wollten oder laufen wollen, dann müssen sie den Mann oder den Saum unten vom Gewand nach oben ziehen und dann steckt man den vorne in seinen Gürtel rein. Damit man laufen kann, damit man nicht über diesen Saum stolpert und hinfällt. Und das meint umgürtet von Gürtel. Damals bis heute tragen die Männer diese langen Gewänder. Und sie müssen das, wenn sie laufen wollen, wirklich so machen. Und das bedeutet hier Startler, dass ihr laufen könnt. Zur Vorbereitung gehört auch noch, dass wir, so sagt es Jesus, unsere Lampen brennen lassen sollen. Jesus meint hier mit dem brennenden Licht, damals warteten die Diener mit einer Lampe auf ihren Herrn. Und das signalisierte, wir sind bereit, wir warten auf dich, du kannst kommen, wir haben alles vorbereitet, damit du dich hier wieder zu Hause fühlst. Komm, herzlich willkommen. Und es war logisch, dass, weil das natürlich manchmal 7 Tage dauern konnte, bis die kamen, dass sie immer die Lampe haben brennen lassen. Das bedeutet, sie mussten immer genügend Öl haben. Und dass der Herr eben nicht irgendwie so mal ganz berechnend kam, sondern ganz plötzlich, das beschreibt Jesus jetzt nochmal ganz deutlich. Er sagt, eins ist euch doch klar, wenn der Hausherr wüsste, wann ein Dieb bei ihm einbrechen will, würde er sich vor dem Einbrecher schützen. Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Also es ist eigentlich ein logisches Beispiel, was Jesus erzählt. Ein Einbrecher, der bei uns einbrechen wird, der wird sich doch nicht vorher anmelden. Also ich komme heute Abend um 2 Uhr in der Nacht. Nein, der kommt einfach. Und unsere Aufgabe ist, weil wir nicht wissen, wann der ist, wir müssen Vorkehrungen treffen. Und genauso sagt Jesus, müsst ihr vorbereitet sein. Ihr wisst nicht, wann ich komme. Nebenbei bemerkt, alle Berechnungen, wann Jesus wiederkommt, können wir in die Tonne kloppen, wir wissen es nicht. Jesus sagt an einer Stelle, weil sie mal fragen, wann kommt, wann passiert denn, was ist die Ende der Zeit, sagt Jesus, das weiß nicht ich, das weiß nur der Vater im Himmel. Also es nützt nichts, Zeitverschwendung, dass wir darüber spekulieren, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, er kommt, aber wir sollen vorbereitet sein. Und wie wir richtig vorbereitet sind, da werde ich nochmal später ganz genau drauf eingehen. Aber wir schauen uns zuerst nochmal dieses zweite Gleichnis an. Petrus stellt die Frage, Herr, gilt dieses Gleichnis nur uns oder meinst du alle Menschen damit? Also Jesus, meinst du jetzt nur uns, also uns Christen, oder meinst du jetzt jeden Mensch auf dieser Erde? Und Jesus geht dann nicht direkt, sondern indirekt auf diese Frage ein, indem er ein weiteres Gleichnis erzählt. Wie verhält sich denn ein zuverlässiger und wirklich kluger Verwalter? Angenommen, sein Herr hat ihm die Verantwortung für die übrige Dienerschaft übertragen und ihn beauftragt, jedem rechtzeitig die tägliche Verpflegung auszuteilen. Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herr dann zurückkehrt und ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet. Dieses Verständnis, wer der Verwalter ist, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich habe jetzt, also manche sagen, das bezieht sich auf alle Christen und andere sagen auf eine spezielle Gruppe von Christen. Und ich habe die zweite gewählt, weil ich es logischer finde. Aber könnt auch sagen, ihr seid jetzt alle mit gemeint. Aber gucken wir uns mal an. Also Jesus beschreibt hier die Situation eines Gutsbesitzers, einen Herr, der ein großes Haus hat und so weiter. Und er reist außer Landes. Und dann sagt er, dann schnappt er sich einen Diener aus dieser Dienerschaft und sagt, pass auf, dich setze ich jetzt als Verwalter über mein ganzes Grundstück, über mein Gut, über meine Diener ein, auch über deine Kollegen setze ich dich ein. Den gesamten Gebiet hast du jetzt die Verantwortung. Und es ist wichtig, dass wir hören, und deswegen sage ich, das muss einer von den Christen sein. Jesus nimmt jemanden aus der Dienerschaft. Er ist ein Diener und er wird dann eingesetzt als Verwalter. Und für mich verstehe ich so, dass Jesus, weil er es ja ein Beispiel ist, sagt, dass Jesus aus der gesamten Christenheit ein paar Leute erwählt, er erwählt sie und dann einsetzt darüber, dass die eine Verantwortung für andere Christen bekommen. Und das sind Verwalter, sind aus meiner Sicht Pfarrer, Pastoren, so wie ich es bin. Das sind theologische Lehrer, Professoren und so anders, christliche Lehrer, die christliche Lehre weitergehen. Das kann auch Kirchen- und Gemeindeleitungen sein. Und diese Personen, das ist jetzt wichtig, dass man das richtig versteht, weil oft sagt man, ja, die sind jetzt da eingewählt worden, die sind ja auch besser und geistlicher. Das ist dummes Zeug. Diese Personen sind nicht deswegen erwählt, weil sie frömmer und heiliger sind als andere Christen. Ich bin nicht frömmer und heiliger als ihr, sondern es ist nur eine andere Funktion, die jemand bekommt. Und das, was Jesus ja sagt am Ende, ist auch, dass diese Menschen beim jüngsten Gericht beurteilt werden. Sie werden härter gerichtet dafür, wenn sie falsch geleitet und falsch gelehrt haben. Halten wir nochmal fest. Jesus sagt, dass jeder Christ auf sein Wiederkommen vorbereitet sein soll. Wie wichtig das für Gott ist, das zeigt, das fand ich interessant, dass in 260 Kapiteln des Neuen Testamentes es 318 Mal steht, dass Jesus wiederkommen wird und wir vorbereitet sind. Also wenn man es umrechnet, kann man natürlich nicht so, bedeutet, dass alle 25 Verse einmal ein Vers kommt, wo Jesus von seiner Wiederkunft spricht. Und das zeigt, wie brisant das Thema ist, wie wichtig das ist. Und ich finde wichtig, wenn wir schon sagen, wir sollen auf Jesus warten, dann ist es erstmal wissen, wichtig, dass wir begreifen, warum sollen wir überhaupt warten? Was haben wir davon, dass wir auf Jesus warten? Und das wollen wir uns nochmal anschauen im nächsten Punkt. Jesus kommt ja in diesen zwei Gleichnissen, schreibt er einmal das, was passiert, wenn wir nicht bereit sind, und einmal, was passiert, wenn wir bereit sind. Da sagt er, ja, glücklich schätzen können sich alle, die der Herr bei seiner Rückkehr wach und dienstbereit antrifft. Ich versichere euch, der Herr wird sie bitten, am Tisch Platz zu nehmen, und er selbst wird sich eine Schürze umbinden und sie bedienen. Aber wenn er kommt und seine Diener bereit antrifft, werden sie alle Grund zur Freude haben. Wenn wir vorbereitet sind, dann wird dieses Wiederkommen von Jesus alles übertreffen, was wir bisher in unserem Leben erlebt haben oder was wir je erleben können. Wir werden mit Gott, dem Vater, mit Jesus Christus, seinem Sohn und dem Heiligen Geist eine so intensive, unbegreifliche Gemeinschaft erleben. Unser tiefster Hunger nach Liebe, die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Frieden, eine unbeschreibliche Freude werden wir in diesem Moment erleben und wir werden es bis in alle Ewigkeit erleben. Jeder körperliche und seelische Schmerz, den wir jetzt noch haben, der wird dann vorbei sein. Aber es passiert noch was viel Verrückteres. Jesus sagt, der Herr wird sie bitten, am Tisch Platz zu nehmen und er selbst wird sich eine Schürze umbinden und sie bedienen. Zur Zeit von Jesus war es normalerweise so, dass wenn der Herr nach Hause kam, dann sind seine Diener auf ihn eingeströmt und haben ihm geholfen und haben ihn bedient und ihm, der sollte sich wirklich wohlfühlen. Da haben die alles gemacht, sie haben sich voll eingesetzt. Es gab eine ganz, man kann es wirklich, eine Ausnahme gab es dann, wenn ein Diener, das waren ja Sklaven, wenn ein freigelassener Diener dann immer noch, wenn der zufrieden war, ist er beim Hof seines Herrn noch geblieben. Wenn dieser Diener konnte dann mal, ganz seltenen Fällen, hat er mit seinem Herrn dann auch mal zusammen gegessen. Aber das war nicht ein Dauerzustand, sondern mal hat er gegessen. Und was Jesus jetzt hier beschreibt, er sagt, wir werden mit Jesus nicht nur zusammen sitzen und essen, sondern es passiert was viel Verrückteres. Jesus, den wir eigentlich dann im Himmel mal loben und ehren und anbeten müssten, der macht was anderes. Der zieht sich die Schürze an und er dient wieder uns. Er dient wieder uns. Und das finde ich unbegreiflich. Der Theologe Johann Albrecht Bengel, der sagt dazu, dass dies die allergrößte Verheißung der gesamten Schrift wäre. Und auch die Verwalter unter uns, die im zweiten Gleichnis erwähnt sind, werden für ihre Treue belohnt. Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herr dann zurückkehrt und ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet. Ich versichere euch, einen so zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung führen, jetzt kommt es, seinen ganzen Besitz übertragen. Unbegreiflich. Und ganz anders sieht es halt mit den Verwaltern aus, die ihren Dienst nicht so ernst nehmen. Wenn jener Verwalter aber in seinem Herzen sagt, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt, und er fängt an, die anderen Dienern zu prügeln, sich den Bauch vollzuschlagen und sich zu betrinken, dann wird der Herr den Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Gottlosen verdienen. Wenn ich als der Verwalter auch hier in der Gemeinde meinen Dienst nicht von Herzen machen würde, wenn ich beim Predigten schrauben und bei anderen Arbeiten mir keine Mühe geben lassen würde, ich würde einfach im Internet einen Predigt rausziehen oder irgendwie mich kurzzeitig eine Stunde vor dem Gottesdienst hinsetzen, wenn ich bei meinen Arbeitszeiten schlafen würde, dann würde Gott mich zur Rechenschaft ziehen. Und wenn er wiederkommt, würde ich mich fragen, Björn, was hast du denn mit deinen Gaben, Fähigkeiten und den Menschen, die ich dir anvertraut habe, gemacht? Ich habe dir das doch geschenkt, wie gehst du denn damit um? Dass ich dann eine Strafe verdient habe, ist für mich nur logisch. Das ist die Konsequenz aus meinem unverantwortlichen Handeln. Ich wurde nicht gezwungen, hier den Dienst zu machen, sondern Gott hat mich berufen und ich habe Ja gesagt. Es war freiwillig. Stellt euch vor, ihr hättet ein großes Haus. Ein großes Haus und da sind wirklich wertvolle Dinge drin. Und ihr würdet irgendwo anders hinreisen, ein Jahr oder was weiß ich, müsstet ihr weg. Und dann würdet ihr jemanden suchen, der dieses Haus verwaltet, der darauf aufpasst. Und stellt euch vor, dieserjenige feiert täglich Partys in dem Haus. Er geht hin und verkauft das ganze Inventar und säckelt das Geld ein und das Haus verkommt. Was würdet ihr machen, wenn ihr wiederkommt? dann würdet ihr diesen Mann doch nicht nur oder diese Person nicht nur feuern, sondern ihr würdet sogar diese Person vor Gericht zerren. Der müsste für das, was er an Schaden angerichtet hat, wieder gerade stehen. Und darum geht es. Es geht nicht um etwas, wo Gott dann einfach härter irgendwie zugreift. Nein, es geht auch nicht um Perfektionismus, dass ich perfekt sein muss. Darum geht es nicht. Sondern ich soll in Treue meinen Dienst tun. Und jeder, der da eingesetzt, so gut er es kann, mit seinen Begrenzungen, seinen Fähigkeiten. Nicht Perfektionismus. Das setzen wir oft daran oder verstehen wir darunter. Fassen wir mal bis hierhin zusammen. Wir wissen, dass Jesus auf jeden Fall wiederkommen wird. Er hat es gesagt und er wird es tun, aber er verrät uns nicht, wann das ist. Wir befinden uns in so einer Zeit des Wartens. So wie Annette das schön gesagt hat, Weihnachten, da kommt was. Oder wir wissen nicht, was kommt. Da kommt jemand Besuch, wir freuen uns. Wir wissen aber nicht, wann. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, diese Zeit sinnvoll zu gestalten. Dass wir das, was wir in dieser Zeit noch haben, bis zu seinem Wiederkommen, dass wir wirklich ernsthaft damit umgehen. Dass es uns nicht egal ist. Wenn wir das nicht tun, dann verspielen wir unter Umständen alles. Bei dem Verwalter wird so gesagt, dass er sein Heil verlieren kann. Aber wenn wir vorbereitet sind, dann werden wir fürstlich belohnt. Jeder. Und jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie bereiten wir uns denn richtig vor? Weil das kann auch einen Druck machen. Was müssen wir machen? Wir wollen ja nicht verschlafen. Und ich habe mal das drei Dinge dazu gefunden. Ich habe es mal genannt, sei ausgerichtet. Jetzt muss ich wissen, welche Folie habe ich? Habe ich den einen vergessen? Sorry, ja genau. Sei ausgerichtet. Alles fängt damit an, dass wir uns auf Jesu Wiederkommen freuen. Ich will das immer wieder sagen. Jesus spricht von einer Hochzeit zum Beispiel, wenn er wiederkommt. Und es passt nicht zusammen, wenn wir uns da nicht freuen. Wir legen immer den Fokus auf dieses, oh, freust du dich auch? Freu dich jetzt. Sondern es geht um diese Sache. Wir freuen uns, weil das wird genial, wenn Christus wiederkommt. Aber damit wir uns freuen, setzt es etwas voraus. Und das bedeutet, dass wir Jesus lieben müssen. Um das nochmal deutlich zu machen, möchte ich nochmal zurück zu meiner Bundeswehrzeit kommen. Wie ich sagte, ich hatte keine besondere Lust um diesen Dienst. Ich habe es gemacht, weil ich musste. Aber ich habe dann Dinge so heimlich gemacht. Das war so mein innerer Protest. Man, bis zu einem gewissen Grad konnte man innerlich rebellieren. Das habe ich dann gemacht. Und das hat sich dann so ausgedrückt, dass ich manche Aufgaben gar nicht gemacht habe. Oder ich bin hingegangen und habe sie nur schlecht gemacht. Ich habe mich gedrückt davor. Und so ein anderer Protest, so ein kleiner Protest war immer, dass ich mich möglichst selten rasiert habe. Und dann mussten wir immer so braune Socken tragen, auch im Sommer, und ich habe das gehasst. Was habe ich gemacht? Ich habe meine weißen Tennissocken getragen. Aber ich habe das nicht geändert, nur immer dann, wenn ein Unteroffizier kam, Zimmler, wie sind Sie denn? Rasieren Sie sich mal. Dann bin ich rasieren gegangen. Ziehen Sie mal die Socken wieder an, habe ich wieder gemacht. Aber es war so mein stiller Protest. Und es hätte auch nichts genutzt, wenn die mir wirklich hohe Strafen angedroht haben. Zünder, wenn Sie das nochmal machen, dann kommen Sie 5 Tage in den Bau oder sowas. Das wäre mir egal gewesen. Das hätte sogar genau das Gegenteil bewirkt. Meine Abneigung gegen diesen Dienst wäre immer größer geworden. Und wisst ihr, was mir gefehlt hat letztendlich? Ich habe keine Identifikation zu diesem Dienst gehabt, zu dieser Aufgabe. Ich habe den Sinn nicht darin gesehen. Mir hat letztendlich, so wie ich sagen, die Liebe für diesen Dienst gefehlt. Dass der Verwalter im Gleichnis nicht nur faul und egoistisch ist, sondern in einer bösartigen Art und Weise die Diener misshandelt und drangsaliert, zeigt letztendlich, dass ihm sein Chef total egal ist. Mit seiner Aussage, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt. Das heißt ja, ich habe ja noch viel Zeit, ist ja nicht wichtig. Ich mache es ja nur dann, wenn der Chef wieder kommt. Aber ich habe viel Zeit. Da zeigt er eigentlich nur, dass ihm der Herr total egal ist. Es zeigt, dass er letztendlich sich mit dem Herrn überhaupt nicht identifiziert und dass es ihm eigentlich, dass die beiden eigentlich gar keine wirkliche Beziehung haben. Also da ist nicht mal eine Freundschaft und geschweige denn eine Liebesbeziehung zu dem Herrn. Und ich möchte so ganz direkt sagen, wenn dein Glaube eine reine Pflichterfüllung und ein Kadavergehorsam ist, wenn du keine Motivation und Freude in deinem Glauben und für das, was du in der Gemeinde tust, erlebst, du Heimlichkeiten vor Gott hast und dich bewusst seinen Anordnungen, gegen seine Anordnung verstößt, oder wenn du sogar Angst vor ihm hast, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass dir die Liebe zu Gott fehlt. Du hast keine Liebesbeziehung zu Gott. Und Jesus sagt, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Alles fängt mit deiner Liebe zu Jesus an. Wenn du Jesus wirklich liebst, dann wirst du dein Geld, deine Zeit, deine Kraft und sogar dein Leben für ihn lassen. Und jetzt ist es wichtig, wenn du jetzt den Eindruck hast, genau diese Liebe fehlt mir, dann geht es nicht darum, und Jesus geht es auch nicht darum, deswegen erzählt dieses Gleichnis. Er sagt jetzt nicht, hier, pass mal auf, jetzt ist alles vorbei mit dir, du hast keine Chance, noch überhaupt etwas zu ändern. Nein, dieses Gleichnis möchte er, dass du erkennst, wie es momentan mit dir aussieht, dass du erschreckst über diesen Zustand. Aber dann gleichzeitig geht Jesus hin und sagt, das ist bei dir so, aber ich bin gnädig. Du kannst mit mir jetzt anfangen und du kannst eine neue Geschichte mit mir zusammen schreiben. Ich wünsche mir eine Liebesbeziehung zu dir und ich wünsche mir keinen Kadavergehorsam oder dass du Angst vor mir hast. Sondern wir zwei gehen zusammen und wir fangen neu an. Das ist eine Chance, die wir haben, die Jesus uns gibt. Das Erste, was wir also brauchen, um gut vorbereitet zu sein, ist die Liebe zu Jesus. Und dann brauchen wir auch noch die Freude. Die Freude auf die Ewigkeit. Wir müssen begreifen, und das ist so schwierig in unserer materiellen Welt, dass das Leben hier nicht alles ist. Ich habe es im letzten Predigt gesagt, wir leben maximal 120 Jahre. Und rechnet aus, maximal, wie lange ihr noch zu leben habt. Und das ist nichts im Verhältnis zu der Ewigkeit, die ewig ist. Das sind Peanuts, nicht mal Peanuts. Das sind gar nichts. Dieses Leben ist nicht alles. Die Ewigkeit ist alles. Alles, was wir brauchen, wo wir streben sollten. Das herrliche, göttliche Licht, die unbeschreibliche Kraft, diese unendliche Liebe, die uns im Himmel empfangen wird, wenn Gott kommt, wenn Jesus kommt. Das ist nichts, was wir erlebt haben in dieser Welt. Das stellt das alles in den Schatten. Paulus schreibt jetzt so im Kolosserbrief diesen Hymnus. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, wenn ihr Christen seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu einem neuen Leben aufgeweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Ich habe zwei Kommentare gefunden, die haben mir sehr gut gefallen. Normal will ich da nicht so überladen, die Sache, aber ich habe die zwei, bringe ich euch mal. Und das passt dazu. Das eine Zitat heißt, je mehr wir auf den Himmel ausgerichtet sind, desto brauchbarer sind wir hier auf dieser Erde. Es geht nicht um ein Vertrösten, wir beamen uns weg und denken, ach, Hauptsache, wir sind immer in den Himmel. Nein, je mehr wir da ausgerichtet sind auf die Ewigkeit, desto brauchbarer sind wir hier. Und jemand anderes sagte, was du über deine Zukunft, über den Himmel glaubst, ist entscheidend, wie du dein Leben lebst. Zu wissen, was wir erleben werden, das lässt uns mit Freude und Begeisterung auf Jesus warten und uns gleichzeitig voll für ihn hier auf dieser Erde einsetzen. Und schließlich gibt es noch eine dritte Sache, die wir für das Warten brauchen. Und das ist der Heilige Geist. Jesus spricht davon, dass wir nicht faul sein sollen. Wir sollen fleißig und wir sollen treu ihm dienen. Unsere Gaben, Fähigkeiten und was wir haben, die er uns geschenkt hat, das sollen wir wie gute Verwalter für ihn einsetzen. Und das gilt nicht nur für die Verwalter, sondern für jeden Christen. Dass wir das können, liegt allein daran, dass Jesus uns den Heiligen Geist gegeben hat. Den haben wir. Und deswegen sagt Jesus auch, seid wie sie dienstbereit und lasst eure Hüften umgürtet und eure Lampen brennend sein. Bei diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen geht es ja darum, dass diese Jungfrauen genügend Öl haben sollen. Da geht es auch um diese Lampen, die brennen sollten oder Fackel. Die sollen so brennen, so lange brennen, weil man nicht wusste, wann kommt der Bräutigam, dass man bereit ist. Und das Öl, in dem, wie jetzt in diesem Gleichnis, steht für den Heiligen Geist. Und jetzt ist wichtig, dass wir das verstehen. Manche sagen, wir haben den Heiligen Geist, alles gut. Ja, den haben wir. Wir brauchen keine Geistestaufe nochmal. Wir haben den Heiligen Geist, wenn wir an Jesus Christus glauben. Aber es ist dann, deswegen würde Jesus dazu nicht auffordern, habt genügend Öl. Er sagt, ihr braucht genügend Heiligen Geist. Und den Heiligen Geist bekommen wir nicht durch irgendeine Prozession, über irgendwelche Dinge, die wir tun. Nein, der Heilige Geist bekommen wir in der Verbindung mit Jesus Christus. Wenn wir genügend Heiligen Geist wollen, dann brauchen wir die Beziehung zu Jesus Christus. Dann zapfen wir Jesus Christus an. In der Verbindung mit ihm bekommen wir den Heiligen Geist. Dann haben wir automatisch genügend Öl, wenn Jesus wiederkommt. Und wir brauchen uns keine Sorgen machen, habe ich jetzt genügend Geist oder nicht? Wir spüren das manchmal auch gar nicht, ob wir genügend Geist haben. Der ist da. Wir konzentrieren uns auf Jesus Christus. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Wenn wir in Christus bleiben, wenn wir uns an Jesus festhalten, haben wir genügend Heiligen Geist. Und dann spielt es keine Rolle, was wir gerade machen, ob wir auf der Arbeit sind, im Urlaub, wir schlafen oder essen, wir sitzen im Kino oder vorm Fernseher. Wir werden seine Ankunft nicht verpassen. Ich sage euch ehrlich, ich bin froh, dass die Kriegsgefahr von 1988 bis 1989 nicht so hoch war, dass Deutschland damals einen möglichen Angriffskrieg erleben müsste. Ich sage euch, mit mir hätte Deutschland den Krieg verloren. Aber viel entscheidender, Nette hat das vorhin so gesagt mit den Wahlen, viel entscheidender als diese Wahl, die ist wichtig, aber viel entscheidender als die Wahl und ob es einen Krieg gibt oder nicht, ist nicht die Vorbereitung auf einen weltlichen Krieg. Das Wichtige ist, dass wir auf Jesu Kommen vorbereitet sind. Denn Jesus wird kommen, auch wenn wir nicht wissen, wann. Vor seiner Wiederkunft brauchen wir keine Angst haben. Wir brauchen uns nicht fürchten. Bitte keine Angst haben, das ist dummes Zeug. Sondern wir dürfen uns riesig darauf freuen. Denn Gott gibt uns Teil. Wir werden Teil seiner Herrlichkeit werden. Und darauf sollen wir uns freuen. Damit wir das erleben können, sollen wir schon jetzt in einer Liebesbeziehung mit ihm leben. Wir sollen unseren Blick auf die Ewigkeit haben, nicht so sehr hier auf dieser Erde, sondern auf die Ewigkeit. Und wir sollen eine Verbindung mit ihm planen, damit wir uns mit dem Heiligen Geist füllen lassen. Amen.